Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, die meisten Menschen lieben den Frühling. Wenn die Tage wieder länger werden und heller, sich zartes Grün und erste Blüten zeigen, die Luft duftet und die Vögel zahlreich zu hören sind, dann geht uns das Herz auf. Wir holen uns den Frühling ins Haus, stellen Schnittblumen oder Zweige in die Vase und freuen uns, wenn die Knospen aufgehen und Farbe in den Alltag bringen. Allerdings ist die Freude nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Tagen beginnen die Blüten zu welken und das Wasser in der Vase wird muffig. Und dagegen hilft auch kein Wechsel des Wassers und kein Zusatz von Flüssigdünger. Um zu gedeihen, brauchen die Zweige die Verbindung zum Stamm. Ein ähnliches Beispiel verwendet Jesus in seinen Abschiedsreden an seine engsten Freunde kurz vor seiner Gefangennahme. In Israel gab es zahlreiche Weinberge und viele Gehöfte hatten ihren Weinstock am Haus oder im Garten. Jesus greift dieses Bild vom Weinstock auf und von seinen Reben und seiner Frucht, um seinen Jüngern daran etwas für ihr Leben Entscheidendes zu verdeutlichen. Wir hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 die Verse 1 bis 8. Jesus sagt dort: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nun schenk uns, lieber Vater, dass deutlich wird, was das für unser Leben bedeutet. Amen. Liebe Gemeinde, mit ihren Bildern will die Bibel uns helfen, Gottes Wesen besser zu verstehen und zu einer gelebten Beziehung zu ihm zu gelangen. Das Bild von Gott als Gärtner und vom Volk Gottes oder von dem Einzelnen als Weinberg oder Pflanze ist dabei ein wiederkehrendes Thema in der Bibel. Wir wollen dieses Gleichnis Jesu hier unter vier Aspekten betrachten. Erstens der Gärtner, zweitens der Weinstock, drittens die Reben und viertens die Frucht. Erstens, der Gärtner. Das Wort, das hier mit Weinbauer wiedergegeben wird, leitet sich im Griechischen her von das Land bearbeiten. Schon zu Beginn des Alten Testamentes stellt Gott sich in dieser Rolle vor. Er sorgt als Schöpfer nicht nur für die Vielfalt der Formen des Lebens, sondern er pflanzt eigenhändig einen Garten, den der Mensch dann pflegen und bebauen soll. Später vergleicht der Prophet Jesaja das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk Israel mit einem Gärtner, der alles tut, damit sein Weinberg Frucht bringt. Jesaja schreibt in Kapitel 5, mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute in seiner Mitte einen Turm und hieb eine Kelter in ihm aus. All dies tat er mit dem Ziel guter Frucht. Und als die ausbleibt, fragt Gott schließlich durch Jesaja, was hätte es für meinen Weinberg noch zu tun gegeben, das ich ihm nicht getan hätte? Auch in Jesu Gleichnis lässt der Gärtner nichts unversucht, um Wachstum, Gedeihen und Frucht zu schaffen. Er wendet sich jeder Rebe einzeln zu und handelt an ihr so, wie es zum Fruchtbringen gut und nötig ist. Jesus beschreibt das mit den Worten, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Er geht also nicht planlos und ungestüm vor, sondern er nimmt sich Zeit, sieht sorgfältig Rebe für Rebe einzeln an. Und er handelt dann so, dass das Optimum erreicht wird. Das Wort, das hier mit wegnehmen wiedergegeben wird, könnte man auch mit hochheben übersetzen. Ich weiß nicht, was für den Weinbau eher zutrifft und ob die Rebe vielleicht durch Hochbinden bessere Wachstumsbedingungen hat. Deutlich wird aber, dass der Weinbauer hier mit größter Sorgfalt handelt. Und so handelt auch Gott an uns derart, dass wir fruchtbar leben können. Wie groß dabei Gottes Geduld ist, das zeigt das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum im Weinberg, was in Lukas 13 berichtet wird. Nachdem er 3 Jahre lang vergeblich auf Frucht gewartet hatte, befiehlt der Besitzer des Weinbergs dem Gärtner, den Baum zu fällen. Der Gärtner aber will ihn noch 1 Jahr stehen lassen, den Boden um ihn her aufgraben und düngen. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab, sagt er. Gott lässt nichts Sinnvolles unversucht, damit wir Frucht bringen. Wenn aber all seine Mühe, Zuwendung und Geduld gar nichts bewirkt, dann schneidet er die unfruchtbare Rebe weg. Bei allem, was Jesus hier über den Gärtner erzählt, ist zentral wichtig, von wem er spricht. Mein Vater ist der Weinbauer, sagt er. Das Johannesevangelium atmet die Einzigartigkeit und Innigkeit der Beziehung zwischen Gott, Vater und Jesus. In den Abschiedsreden Jesu an seine Jünger verdichtet sich dies noch einmal. Jesus schreibt ihnen ins Stammbuch, wie untrennbar eins er und Gott Vater sind. Und dass dieser Vater sie liebt und alles für sie tut, was zu ihrem Heil und Wohl dient. Es sind die guten, erfahrenen Hände des liebenden Vaters, die die notwendigen, schmerzhaften Schnitte des Gärtners ausführen. Ich komme zum zweiten, der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Damit greift er Worte des Propheten Jeremia auf, der Gottes Erschütterung über sein Volk Israel ausdrückt. In Jeremia 2, ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt, als gutes, edles Gewächs. Wie hast du dich gewandelt zum Wildling, zum entarteten Weinstock? Gott hatte von Israel gute Frucht erwartet. und er wird zutiefst enttäuscht. Ähnlich beschreibt der Prophet Jesaja die Enttäuschung des Weinbauern in seinem Lied vom Weinberg in Jesaja 5. Er hoffte, dass er Trauben trage, doch er brachte stinkende Fäulnis hervor. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht Rechtsbruch. Und auf Gerechtigkeit, doch seht Schlechtigkeit. Der Weinstock ist entartet und der Weinberg versagt die gute Frucht, trotz der idealen Wachstumsbedingungen und der intensiven Fürsorge des Weinbauern. So hatte Gottes Volk ihm die natürliche Antwort auf seine liebevolle Zuwendung verweigert. Dabei lässt die Bibel aber keinen Zweifel daran, dass das, was hier über Israel gesagt wird, für die Menschheit insgesamt gilt. Auch für mich und dich. Recht und Gerechtigkeit, von denen die Propheten als Frucht reden, meinen ein Leben gemäß der guten Ordnungen Gottes und in der heilen Beziehung zu ihm. Ein Leben, das den Gott der Bibel anerkennt als Ursprung und Ziel alles Seins und das völlig ausgerichtet ist auf ihn. Dies Leben in der völligen Ausrichtung auf Gott, den Vater, sehen wir in Jesus erfüllt. Jesus sagt im Johannesevangelium von sich selbst, dass er nicht seinen eigenen Willen sucht, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Dass er durch den Vater lebt. Dass er nichts von sich selbst tut, sondern was Gott gefällt. Dass er seinen Vater ehrt, dessen Wort hält und seine Werke im Namen des Vaters wirkt. Dies gipfelt schließlich in dem Wort, ich und der Vater sind eins. Und darum spricht der Vater ihm zu, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. In Jesus erfüllt sich die Sehnsucht Gottes, dass sein guter Wille auf dieser Welt gelebt wird. Jesus allein ist der wahre, zuverlässige Weinstock, an dem gute Frucht wächst. Das meint er mit dem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Griechischen wörtlich, nicht könnt ihr gar nichts tun. Dabei meint das Wort für tun das Hervorbringen von etwas gänzlich Neuem. Wir können Aktivismus verbreiten. Wertvolle Frucht aber hängt an Jesus. Das dritte, die Reben. Jesus führt das Bild weiter, indem er die Jünger als Reben bezeichnet. Für die Rebe gibt es nichts Natürlicheres, als zum Weinstock zu gehören und im Weinstock zu bleiben. Siebenmal spricht Jesus in diesen Versen davon, dass die Reben im Weinstock und der Weinstock in den Reben bleibt. Zehnmal heißt es hier, in mir oder in euch. Eine fruchtbare, sinnerfüllende Existenz ist für die Rebe nur in der innigen Verbindung mit dem Weinstock gegeben. Nur von ihm und durch ihn fließt ihr alles zu, was sie benötigt, um zu gedeihen, zur Blüte und zur Frucht zu kommen. Mehr als dies und die fürsorgliche, reinigende Hand des Weinbauerns aber ist auch nicht nötig. Jesus sagt nicht, strengt euch an, um Frucht zu bringen, sondern wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Diese Zusage steht nicht im Konjunktiv oder Futur, sondern im Indikativ Präsens. Es geschieht einfach. Die Frucht wächst. Eine Beobachtung am Rande. Wenn Jesus sagt, dass die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, steht im Griechischen für aus sich das Wort autos, selbst. Eines der zentralen Themen unserer Zeit ist Autonomie, Selbstbestimmung, sich selbst ein Gesetz sein. Und zwar umfassend und in bewusster Ablösung von Gott und Mitmenschen. Es wäre sicher spannend, einmal umfassend und kritisch zu betrachten, welche Auswirkungen diese Autonomie in unserer Zeit und für unsere Gesellschaft hat. Wie aber geschieht das Bleiben, von dem Jesus spricht? Bleiben und Wohnen sind häufige Themen bei Johannes. In Kapitel 6 sagt Jesus: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Jesus hat für uns seinen Leib und sein Blut gegeben, damit wir mit Gott versöhnt werden. In Jesus bleiben heißt zuerst, für sich selbst anzunehmen, dass wir vor Gott dieser Erlösung bedürfen und dass diese Erlösung ein für allemal durch Jesus am Kreuz geschehen ist. Darin gründet die Gemeinschaft mit Jesus. Und daraus folgt, dass er uns zum Lebenselixier, zur Speise wird, dass wir von ihm und durch ihn leben. Im Alltag wie im Sakrament. In Johannes 8 sagt Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Bleiben in Jesus setzt inniges Hören auf Gottes Wort voraus. Darin wird uns Jesus vor Augen gestellt. Darin erkennen wir Gottes Weisung für die großen Linien unseres Lebens. Daraus erwächst uns Korrektur ebenso wie Ermutigung und Trost. Dazu aber gehört auch, Gottes Willen zu tun. In Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und vom Geist Gottes sagt er, dass er bei euch bleibt und in euch sein wird. Der dreieinige Gott sehnt sich danach, in und bei uns zu wohnen. Öffnen wir ihm die Tür? Und schließlich gehört zum Bleiben in Jesus die Reinigung. Wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht Teil an mir, sagt Jesus bei der Fußwaschung zu Petrus. Wie das Bleiben können wir auch die Reinigung nicht selbst bewirken. Jesus sagt seinen Jüngern: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Im Wort Gottes hören wir nicht nur das Gericht über unsere Verfehlungen, sondern auch den Zuspruch: Dir sind deine Sünden vergeben. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern wegen des Opfers Jesu. Dennoch kann die Rebe sich offenbar vom Weinstock lösen. Jesus sagt dies, nachdem Judas fortgegangen ist, ihn zu verraten. Dabei hatte Jesus Judas wiederholt angesprochen. Gott will an uns festhalten. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, schreibt Paulus. Wenn die Rebe aber trotz aller Mühe des Gärtners und der Substanz des Weinstocks unfruchtbar bleibt, kann man nichts mehr für sie tun. Sie taugt faktisch zu nichts weiter als für das Feuer. Die Entscheidung zur Trennung fällt die Rebe. Den Schmerz des Abschneidens aber trägt der Weinstock. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, die Frucht. Die ganze Schöpfung ist auf Frucht ausgelegt. Und so zielt auch die Mühe des Weinbauern auf Frucht. Dabei enthält unser Text eine Steigerung von Frucht zu mehr Frucht zu viel Frucht. So wie der Weinbauer alles tut, um ideale Bedingungen zu schaffen und der Weinstock alles bereithält, damit die Reben gedeihen, so soll auch das Ergebnis reichhaltig sein und von grundlegend anderer Qualität als die stinkende Fäulnis, von der Jesaja spricht. Es geht um gute Frucht. Wenn die Bibel von Frucht spricht, kann man im Wesentlichen zwei Arten unterscheiden: innere und äußere Frucht. Über die innere Frucht schreibt Paulus in Galater 5: Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wie wunderbar, wenn wir dies in einem Menschen sehen. Und wie oft bleiben wir selbst weit dahinter zurück. Der Weinbauer findet bei uns reichlich Grund, sein Winzermesser anzusetzen, um Schlechtes abzuschneiden und uns zu reinigen. Dabei meint diese innere Frucht aber keine weichgespülte Persönlichkeit. Jesus, der all diese Wesenszüge bis ins Allertiefste erfüllt, ist kein Weichei, sondern eine kantige, klare Persönlichkeit. Er ist der Mensch nach dem Herzen Gottes. Und darum sagt die Bibel, dass wir in das Bild Christi hinein verwandelt werden sollen. Das ist die innere Frucht, nach der Gott sich bei uns sehnt. Aus ihr folgt zwangsläufig die äußere Frucht, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, so wie der Hebräerbrief sagt. Wenn wir erfüllt sind von dem, was Gott in Jesus für und an uns tut, erfüllt sind von Gottes Geist in uns, wächst in uns der Wunsch, dass Menschen diesem Gott begegnen. In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus: Ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht bringen ist nicht nur etwas Passives. Es gehört offenbar auch Aufbruch, Hingehen dazu. Jesus sagt: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jüngerschaft bleibt nicht bei der Verwandlung des inneren Wesens stehen. Aus der inneren Verwandlung folgt ein erneuertes Handeln. Und beides gemeinsam hat zum Ziel, dass der Vater dadurch verherrlicht wird, dass Menschen ihn kennenlernen und ihm vertrauen. Das ist äußere Frucht. Jesu Gleichnis stellt uns vor die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Es geht ihm um mehr als einen bunten Frühlingsstrauß. Er möchte Frucht, die bleibt und Gott verherrlicht. Der Vater setzt alles daran, dass sie entstehen kann. Von Jesus strömt uns alles zu, dass sie gedeihen kann. Der Geist bewirkt in uns die bleibende Verbindung mit Gott. Der dreieinige Gott wartet mit seiner ganzen Fülle auf uns. Worauf warten wir? Amen.